Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich deine brennendsten Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram-Account oder an meinen Account cvröhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, dann schick sie gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account Scalable Capital oder an meinen Account cvröhl. Und vielleicht wird sie dann auch Teil einer kommenden Episode. Paco explores the world. Er entdeckt die Welt und hat dabei unter anderem Schnaps entdeckt. Er hat sich nämlich im Spirituosensektor eingedeckt, Campari, Pernod Ricard und Diageo aufgestockt. Tja, und die Kurse fallen weiter. Wie sieht's denn aktuell da aus, will Paco wissen. Und ja, ich kann nur sagen, es gibt mehrere Herausforderungen, vor denen die Spirituosenhersteller momentan stehen. Fangen wir einfach mal an. Erstens, die jungen Leute vor allem, die saufen immer weniger. Es ist ein Fakt, die Menschheit lebt gesünder, insbesondere die harten Alkoholiker setzen sich weniger gut am Markt ab. Mixgetränke, ja, die gehen noch, deswegen ja auch der Erfolg von David Campari mit Aperol, aber ansonsten eher doch auch nicht alkoholische Alternativen. Und das ist etwas, was natürlich auf Unternehmen lastet, die in den vergangenen Jahren vor allem in hohe Prozente investiert haben. Investiert haben, da sind wir beim zweiten Thema. In den vergangenen Jahren haben Schnapshersteller viel Geld ausgegeben, um in ein bestimmtes Marktsegment vorzudringen, von dem man sich versprochen hat, dass es besonders wenig sensibel ist gegenüber konjunkturellen Schwankungen. So dieser Bereich der Luxusspirituosen. Diageo beispielsweise hat vor einigen Jahren über 1 Milliarde Dollar ausgegeben, um Casamigos zu kaufen. Das ist eine Tequila-Marke, die unter anderem von George Clooney mitgegründet wurde. Nur 1 Milliarde Dollar mit Tequila, die musste halt erstmal wieder reinspielen. Und in Zeiten, in denen die Inflation dafür gesorgt hat, dass die Budgets ein bisschen schmaler geworden sind, ist die Nachfrage dort eben doch nicht so wenig sensibel, wie man das gedacht hat. Und das erleben ja nicht nur die, lieber Paco, von dir erwähnten Spirituosenwerte, sondern auch LVMH mit der Division Wines and Spirits, auch die dortigen Whiskys, Cognacs und Champagner leiden ja eben unter dieser Preispolitik. Dritter Faktor, der belastend wirkt bei den Spirituosenherstellern, die Zölle. Es sind europäische Unternehmen, die vielfach in die USA exportieren und klar, wenn aus dem Weißen Haus dreimal am Tag irgendwelche Ankündigungen kommen, wie denn jetzt künftig Waren aus Europa mit Zöllen belegt werden, dann sorgt das für Unsicherheit, insbesondere weil diese Genussmittel immer gleich ganz vorne dabei sind, auch wenn es um symbolische Maßnahmen geht. Vierter Punkt, China. Auch der Markt ist zunehmend kritischer geworden. Die Chinesen geben weniger Geld aus wegen der Wirtschaftskrise und auch westliche Marken sind dann nicht mehr ganz so begehrt, wie sie es früher mal waren. Und das gilt eben nicht nur für Mercedes, sondern das gilt auch für westliche Getränke. Und einen fünften Bereich wollen wir auch nicht vergessen, nämlich den Punkt Bewertung. Wir haben Zeiten gesehen, dass Spirituosenaktien, eben weil sie nach dem Motto gesoffen wird immer, als besonders defensiv galten, auch entsprechend hoch bewertet wurden. Wir haben Kurs-Gewinn-Verhältnisse gesehen von 25 bis 30 Mal. Das ist immens hoch und hat eine Erwartung geweckt, die eben von den Unternehmen irgendwann nicht mehr zu erfüllen war. Und es erinnert mich persönlich ein bisschen an das, was wir vor 10 Jahren bei Tabakaktien gesehen haben. Auch vor dem Hintergrund dieses defensiven Charakters eine sehr hohe Bewertung, bis sich Investorinnen und Investoren dann irgendwann auch vor dem Hintergrund sich entwickelnder Märkte gefragt haben, können wir wirklich diese Werte noch so hoch bewerten oder muss man da nicht mal ein bisschen einen Abschlag vornehmen? Tja, und man hat dann bei den Tabakwerten einen Abschlag vorgenommen. Sie wurden über 5, 6 Jahre dramatisch abverkauft, haben 50, 60, 70% teilweise gegenüber ihren Höchstständen erstmal verloren, bevor sie sich dann im Laufe der letzten 3 Jahre angeführt von Philip Morris International wieder erholt haben. So ähnlich könnte es auch bei den Spirituosenwerten laufen. Nur, wenn du mal auf die Charts schaust, darauf achtest, seit wann dieser Kursrutsch schon läuft, dann stellst du fest, wenn wir das einfach mal als Parallele zu den Tabakwerten ziehen, das kann noch 2, 3 Jahre weiter nach unten gehen. Und die Börse ist ja häufig sowohl nach oben als auch nach unten ein Mechanismus, der gerne übertreibt. Und ähnlich wie die Bewertungen nach oben übergeschossen sind, können sie natürlich auch erstmal nach unten übertreiben, bevor dort eine Trendwende eintritt. Und es braucht für eine Trendwende immer auch einen Katalysator. Es muss also irgendwie der Glaube daran wiederkehren an der Börse, dass diese Unternehmen wieder auf einen Wachstumspfad kommen, beispielsweise durch Innovationen im Bereich von nicht-alkoholischen Getränken. Da Videos 84 fragt nach einer Aktie, bei der es erst steil bergauf ging und jetzt seit einigen Monaten kräftig bergab. Wie siehst du die Situation bei Novo Nordisk? Tja, wie sehe ich die Situation? Vor allem sehe ich sie im Rückspiegel. Was haben wir denn momentan bei diesem Unternehmen, das ja früher für Insulin stand, jetzt für die Abnehm-Wunderspritzen steht, die Semaglutide. Was haben wir denn gesehen? Wir haben eine Aktie, die bei 1000 Kronen war, ganz kurz über diese, wie es immer so schön heißt, psychologisch wichtige Marke drüber gelugt hat und sich seitdem halbiert hat, Kurs unter 500 Kronen. Und das innerhalb von weniger als einem Jahr. Und zwar nicht, weil jetzt das Unternehmen plötzlich einen dramatischen Einbruch seiner Geschäftstätigkeit hinnehmen muss, weil es Gewinnwarnungen gab, sondern lediglich, weil die hohen Erwartungen an die Qualität der Gewinne bei den letzten 2 Quartalen nicht mehr so ganz erfüllt wurden und weil in neuesten Studien zu der nächsten Generation von Abnehmspritzen nicht mehr komplett erkennbar war, dass Novo Nordisk weiterhin diesen hohen Vorsprung hat vor dem Markt, den man dem Unternehmen in den vergangenen Jahren attestiert hat und der auch dafür verantwortlich war, dass man eben an der Börse so erfolgreich sein konnte. Was haben wir deswegen gesehen? Eine immense sogenannte Multiple Depression. Die Aktie wurde vor 9 Monaten mit einem Kursgewinnverhältnis von 40 bewertet. 40 Mal der Gewinn, der für die nächsten 12 Monate erwartet wurde. Das war im Juli 2024 die Bewertung von Novo Nordisk. Jetzt, 9 Monate später, haben wir nur noch ein Kursgewinnverhältnis von 20, also 20 Mal der erwartete Gewinn, weil eben die Erwartungen an das künftige Wachstum nicht mehr so hoch sind. Es ist also nicht mehr passiert, als dass man einfach mal Bewertungsluft herausgenommen hat. Das passiert bei Aktien, das passiert bei Unternehmen, das passiert insbesondere auch bei Novo Nordisk. Mich persönlich erinnert das sehr an eine Situation von vor ungefähr 10 Jahren. Da ist Novo Nordisk nämlich schon einmal in so kurzer Zeit so dramatisch gefallen, ohne dass es einen Absturz der Geschäftstätigkeit gab, sondern nur eine etwas andere Einschätzung des Wachstums. Damals ging es von 200 auf 110 Kronen runter. Die Bewertung fiel von 30 auf ein KGV von 15. Also ähnliche Situation wie heute, nur dass wir heute eben das Ganze in fünffacher absoluter Dimension haben. Und daran erkennt man auch, wenn man einfach dabei geblieben ist, als Langfristanleger vielleicht diese Kursschwäche irgendwann auch mal genutzt hat zum Nachkaufen, wenn man dann bei dem kometenhaften Anstieg vielleicht auch eine Regel hatte, ein Rebalancing, wo man sagt, naja, eine einzelne Aktie im Portfolio, nicht mehr als 2%, nicht mehr als 5%, nicht mehr als 10%, aber irgendwie eine Grenze hatte, wo man weiß, jetzt kann man noch mal ein bisschen Geld rausnehmen, dann kann man das Ganze recht entspannt verfolgen. Zum reinen Geschäftsmodell von Novo Nordisk muss ich halt auch zugeben, ich würde mir niemals zutrauen, einzuschätzen, ob die Pipeline von Novo Nordisk wirklich zuversichtlich stimmt, ob es wirklich reicht, mit den bisherigen Präparaten gegen eine Eli Lilly und gegen eine Vielzahl anderer Pharmakonzerne und Startups zu bestehen, die ebenfalls Abnehmpräparate, Anti-Adipositas, Spritzen oder Pillen anbieten. An der Stelle kann auch ich mich immer nur verlassen auf das, was in Studien steht. Beispielsweise Stifel Research hat vor einigen Wochen einen großen Report über 330 Seiten veröffentlicht, in dem die Pipeline verschiedener Unternehmen mit Blick auf diese Antipositas-Spritzen untersucht wurde und sie haben am Ende tatsächlich 2 Platzhirsche identifiziert, auch für die Zukunft. Und das waren eben wieder Novo Nordisk und Eli Lilly. Aber auch das ist am Ende nur eine Orientierung, wichtig deswegen gerade im Bereich der forschenden Unternehmen, der Pharmazie und auch Biotechnologie, eine breite Diversifikation, denn selbst von aussichtsreichen Wirkstoffkandidaten, die schon in der 3. klinischen Phase sind, bis zum marktreifen Medikament, kann es immer noch lange dauern, beziehungsweise auch komplett schiefgehen. Chris Underscore Bölter fragt, kommt jetzt die Rückkehr langweiliger Value-Titel? Naja, wir haben ja hinter uns an den Märkten eine lange Phase, in dem vor allem Technologiewerte großartig gelaufen sind. Die waren der Pacemaker des Bullenmarktes. Ob sie es auch in den nächsten Jahren sein werden? Tja, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es gab schon jetzt eine gewisse Wachablösung, vor allem in Europa. Seit 2015, so bis nach der Pandemie, sind Finanzwerte hier auf dem Kontinent wahnsinnig schlecht gelaufen. Die waren in allen Branchenindizes ganz hinten. Die Banken mit -30%, selbst auf Indexbasis. Manche Institute, auch große Institute, haben noch deutlich mehr verloren. Aber in den letzten 5 Jahren dagegen haben Bankaktien kräftig zulegen können. Viele haben sich verdreifacht, vervierfacht und der europäische Bankenindex ist über die letzten 3, 4 und 5 Jahre sogar besser gelaufen als der Nasdaq 100 und das mitten in der Zeit des KI-Hypes. Allein daran sehen wir schon, Börse entwickelt sich nun einmal in Zyklen und ja, wir hatten Zeiten, in denen Technologie vor allem deswegen auch gut gelaufen ist, weil die Zinsen so niedrig waren und weil man die zukünftigen Gewinne entsprechend entspannt bewertet hat. Jetzt sind wieder Zinsen da, folglich sind die zukünftigen Gewinne, weil man einen höheren Abzinsungsfaktor drauf machen muss, eben nicht mehr so viel wert und Gleichzeitig können Banken aus der Zinssituation sofort direkt Geschäft machen, was sich dann in steigenden Gewinnen niederschlägt, und steigende Gewinne sorgen dann auch für steigende Dividenden und üppige Aktienrückkäufe. Insofern haben wir bereits einen gewissen Wachwechsel gesehen, ein neuer Zyklus zumindest bei den Banken hat begonnen, und ja, vielleicht gibt es ja auch andere Sektoren, die lange Zeit aus der Mode waren, die dann wiederkommen. Wir haben es schon gesehen beim Teilsegment, bei den Tabakwerten, die sind auch über viele Jahre abverkauft worden, und in den letzten 3 Jahren haben sie sehr viel Boden gut gemacht. Vielleicht sind die nächsten, die sich dann erholen, die großen Basiskonsumwerte, die zuletzt vor allem im Lebensmittelbereich es auch sehr schwer hatten. Auch dafür braucht es allerdings, wie wir es bei den Banken gesehen haben, einen Katalysator. Bei den Banken war die Rückkehr der Zinsen der Auslöser. Bei Werten im Lebensmittel-, im Getränkebereich wird der wohl eher entweder vom Verbrauchervertrauen kommen müssen oder von irgendwelchen Innovationen, dass man bessere Nahrung zu fairen Preisen liefern kann. Der Postel Sven möchte gerne Dividende kassieren, auch von deutschen Unternehmen. Am liebsten nicht eben nur einmal im Jahr, sondern so wie bei den Amerikanern quartalsweise oder vielleicht sogar monatlich, wie bei einer Realty Income, die wir ja auch schon in Asset Class ausführlich porträtiert haben. Tja, warum funktioniert das nicht? Fragt der Sven. Ganz einfach, weil es unter den Unternehmen dafür momentan keine gängige Praxis gibt. Deutschland ist vom Gesellschaftsrecht so aufgestellt, dass die Dividende von der Hauptversammlung beschlossen werden muss. Tja, und dann kann man sie auch am besten gleich komplett auszahlen. Es gibt die Möglichkeit, solche Zwischenauszahlungen vorzunehmen, also interimistisch Dividende auszuschütten. Wir haben diese Fälle gesehen während der Corona-Pandemie. Allerdings bedarf es dafür gewisser Passagen in der Satzung, die die meisten Unternehmen nicht hatten und auch nach Corona nicht aufgenommen haben. Man hat sich einfach daran gewöhnt, Dividende ist nur einmal im Jahr, aber theoretisch könnte ein Unternehmen auch hingehen, die Dividende, wie jetzt bei den meisten Gesellschaften im Mai, zu beschließen und dann einfach in 4 Tranchen quartalsweise auszuzahlen. Das wäre möglich. Andererseits, wenn es schon mal beschlossen ist, dann wollen die Aktionäre natürlich auch gleich ihr Geld haben. Es fehlt uns einfach dafür an der Tradition. Es war schon immer so und deswegen gibt es auch nicht wirklich die Motivation daran, etwas zu ändern, zumal die maßgeblichen Investoren, die institutionellen Investors, insbesondere aus dem Ausland, egal ob sie jetzt wirklich über große Kapitalsammelstellen aktiv sind oder ob sie wirklich bewusst in einzelne deutsche Werte investieren, haben dieses Verlangen, nämlich Dividenden quartalsweise oder monatlich auszuschütten, noch nicht vorgebracht. Und gerade deswegen ist es leider aus meiner persönlichen Sicht kein Thema auf den Hauptversammlungen. Ich bin überzeugt, wenn wir nicht diesen Dividendensturzregen hätten, der sich so im April, Mai über deutsche Anlegerinnen und Anleger ergießt, sondern wenn das so ein gleichmäßiger Nieselregen wäre wie in den USA, dann würde das vielen helfen, besser bei der Stange zu bleiben, Aktieninvestments besser durchzuhalten, weil eben regelmäßig etwas aus diesen deutschen Aktien kommt. So geht das Geld derer, die diese regelmäßige Aktionärsbescherung möchten, eben komplett in die USA. Jost Mayros fragt, wenn du nur eine oder nur 3 Aktien besitzen dürftest, welche wären es? Also zuerst muss ich ja mal sagen, ich bin ja froh, dass es nicht ein solches Limit gibt, sondern dass ich breit diversifizieren darf. Und ja, wenn es dann tatsächlich nur eine Aktie wäre, würde ich mir ja wünschen, dass es eine Aktiengesellschaft gibt, die den MSCI All Country World Index in Form einer Holding abbildet. Ja, gibt's noch nicht, braucht's ja auch nicht zu geben, denn dafür haben wir nun mal ETFs. Scherz beiseite, wenn ich auf deine Frage wirklich eingehe, wenn es nur eine Aktie wäre, dann müsste sie wirklich in sich breit diversifiziert und super gemanagt sein, auch von ihrer DNA. Und ja, tatsächlich, es hört sich langweilig an, aber ich wäre dann bei Berkshire Hathaway, bei Warren Buffett und auch, Stichwort DNA, bei seinen Nachfolgern, die er ja schon benannt hat und die lange genug im Unternehmen sind, um die DNA von Buffett und die dynamische Entwicklung der Buffettology dieses Investmentstils wirklich verinnerlicht zu haben. Und wenn es denn drei Aktien sein sollten, naja, dann würde ich sicherlich noch was im Hightech-Bereich dazu nehmen. Beispielsweise eine Alphabet, die ja eben nicht nur das Suchmaschinenmonopol, muss man quasi sagen, hat, sondern auch noch eine Reihe von Other Bets, von anderen Wetten, wie sie es nennen, von Geschäftsmodellen, die in Zukunft vielleicht mal sehr groß werden könnten. Und ich hätte sicherlich noch was im Infrastrukturbereich dabei, auch da breit diversifiziert. Da wären wir dann zum Beispiel bei einer Brookfield Asset Management, die neben Immobilien eben auch klassische Infrastrukturassets, Energieinvestments und Private Equity im Konzern haben und damit einer der wichtigsten Infrastrukturinvestoren der Welt sind. Aber nochmal, ganz wichtig, gerade weil es jetzt um spezielle Aktien ging. Erstens, das sind keine Empfehlungen, das ist keine Beratung, sondern das war einfach nur mal persönliche Meinung auf eine persönlich gestellte Frage. Und zweitens, ganz wichtig, ich bin riesig froh, dass ich investieren darf, dass ich diversifizieren darf und dass das mit ETFs viel, viel einfacher geht, als wenn ich mir jetzt nur drei Aktien aussuche.
Hallo zusammen. Ich würde ganz gerne eine Frage an Christian stellen, und zwar, wo er gelernt hat, Aktien zu bewerten und dementsprechend Entscheidungen zu treffen und welche Tipps er in diesem Bezug für junge Anleger hat, die das auch lernen wollen und sich nicht auf Informationen von anderen verlassen wollen.
Ganz wichtiges Thema schon mal bei dir. Sich nicht auf andere verlassen, natürlich. Es ist dein Geld, niemandem ist dein Geld so wichtig wie dir selbst. Deswegen kümmere dich drum, denn sonst tun es andere. Also vom Mindset her bist du schon mal echt stabil drauf. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Und wenn es dann ums konkrete Investieren geht, tja, Augen und Ohren offen halten, schauen, was einem im Alltag so begegnet und dann einfach mal loslegen. Klar, ETF-Sparplan ist immer das solide Fundament, aber wenn du irgendwann dann wirklich mal bei der Einzelaktie bist, machst im Alltag irgendeine Beobachtung, du siehst ein Unternehmen, das du interessant findest, von den Produkten her, vom Geschäftsmodell her, und du stellst plötzlich fest, okay, ich kann mal ein bisschen was lesen, ach, das ist ja börsennotiert. Ja, dann ist das Erste, was ich in einer solchen Situation mir anschaue, der Geschäftsbericht des Unternehmens, und zwar nicht nur die Zahlen, sondern insbesondere die Teile im Geschäftsbericht, wo das Geschäftsmodell erklärt wird, wo der Vorstand auf die Strategie eingeht, um dann die Treiber erstmal zu verstehen. Denn es geht ja nicht nur darum, Unternehmen zu bewerten, sondern es sollte ja überhaupt, wenn man sich an einem Unternehmen über eine Aktie beteiligt, so eine gewisse Überzeugung herausgearbeitet haben, dass das, was dieses Unternehmen macht, tatsächlich eine Zukunft hat, dass da eine schlüssige Strategie dahinter steht und dass man es nicht nur kauft, weil es gerade günstig bewertet ist. Das ist so ein bisschen wie beim Essen. Also du kannst mir Erbsensuppe zum Beispiel auch schenken, ja? Dann wäre sie sehr, sehr günstig bewertet, nämlich mit null. Aber ich würde sie trotzdem nicht essen, weil ich sie einfach schlichtweg nicht mag. Insofern guck erstmal, dass das, was drin ist im Unternehmen, dass dir das zusagt, dass du dazu eine Überzeugung entwickeln kannst. Und wenn es dann darum geht, das Ganze zu bewerten, ja, da gibt es ein paar Kennzahlen, die man sich erarbeiten kann. Podcasts, Videotutorials sind eine gute Annäherung dazu. Wenn man wirklich tief hineingehen möchte, dann kann ich auch immer sehr empfehlen, das Buch von Nicolas Schmidlin, Unternehmensbewertung, ist teilweise wirklich dann schon harter Tobak, aber dafür lernt man auch eine Menge, übrigens auch mit interessanten Case Studies. Und dann einfach am Ball bleiben, Zeitungen lesen, Nachrichten lesen und natürlich auch unseren Podcast abonnieren, Eindrücke bekommen, denn das ist sehr entscheidend, wenn du dann wirklich hinterher über konkrete Investitionen nicht nur nachdenkst, sondern sie auch umsetzen willst, dass du einfach möglichst viel Erfahrung hast, möglichst viel gesehen hast. Sei einfach offen und ganz wichtig, benutz deinen gesunden Menschenverstand. Deswegen ist auch mein Tipp immer, wenn du einen Investment Case hast, bevor du auf die Order-Taste drückst, bevor du die App öffnest und sagst, ja, kaufen. Schreib dir einfach mal auf. Und zwar wirklich, am besten so mit Stift und Papier. Warum kaufst du diese Aktie? Was sind deine wesentlichen Kriterien und Ziele mit diesem Investment? Und anhand welcher Kriterien willst du deine Investmentthese regelmäßig 2-3 Mal im Jahr überprüfen? Und wenn du das runterschreibst, dann merkst du schon, ob du wirklich eine valide These hast oder ob du nur irgendwie so gesagt hast, boah, das ist ja ganz nett. Ja, und wenn du es wirklich durchdenkst, stellst du fest, du kriegst keinen stringenten Test daraus. Dann ist es wirklich eine sehr gute Überprüfung für dich selbst und etwas, was dich vor viel Unbillen und möglicherweise Verlusten auch bewahren kann. Julias.ch fragt, welchen persönlichen Investmentmoment wirst du nie vergessen? Der Moment liegt schon richtig lang zurück. 27 Jahre, wir schreiben das Jahr 1998. Ich war 22, hatte alles, was ich besaß, in eine einzige Aktie investiert. Und weil ich der Meinung war, dass das immer noch zu wenig ist, hatte ich mir auch noch Geld geliehen, hatte also einen Wertpapierkredit laufen, um diese Aktienposition nochmal aufzustocken. Tja, und dann ging in den USA ein Hedgefund über die Wupper, Long-Term Capital Management, von Nobelpreisträgern gegründet, kollabierte plötzlich, was dann auch das gesamte Finanzsystem runterzog. Die Kurse fielen. Ja, und ich hatte eben diesen Kredit und ich bekam dann einen Anruf von meiner Bank, die mir damals den Kredit gewährt hatte, dass also, wenn der Kurs nochmal 5% weiter runter sagt, ich entweder nachschießen müsste, also zusätzliches Geld reinbuttern müsste, oder dass man dann eben meine Positionen zwangsliquidieren würde. Und das wäre damals für mich einfach die Pleite gewesen. Das ist eine Erfahrung, die werde ich nie vergessen. Ich war wie paralysiert damals und ich hatte Riesenglück. Denn wie von Geisterhand drehte der Markt dann irgendwann. Diese Stabilisierungsmaßnahmen waren erfolgreich und dieses Limit, bei dem ich exekutiert worden wäre, wurde dann nicht erreicht und bis zum Jahresende sah es dann schon wieder ganz gut aus. Mit meiner einen Aktie hatte ich trotzdem nicht wirklich den Erfolg, den ich mit einem Indexinvestment gehabt hätte, aber trotzdem, ich hing wieder in der Wand drin und ich hätte zwei ganz wesentliche Lektionen gelernt. Erstens, nie alle Eier in einen Korb legen und vor allen Dingen nicht nur ein Ei in einen Korb, und zweitens, niemals auf Kredit. Und ich habe viele Fehler gemacht als Investor, aber bei diesen beiden Themen bin ich absolut standhaft geblieben. Diese beiden Fehler habe ich nie wieder begangen. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähl's gerne weiter und schick uns noch mehr deiner Fragen gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder an meinen Instagram-Account cwröhl. Hinterlass uns gerne auch eine Bewertung, gib uns Sterne, schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Und wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können, dann komm rüber damit. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder per E-Mail an podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast und bis zum nächsten Mal.